her spaces.
An interdisciplinary podcast.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer an der Tagung, die morgen und übermorgen hier am ZIF stattfindet, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste, ich bin total froh, diesen Abend moderieren zu dürfen und begrüße Sie alle recht herzlich. Ich habe die große Freude, Ihnen unsere Gäste, die Autorin Nora Bossong und den Autor Marcel Bayer vorzustellen, ein Podium für eine literarische Hinführung auf die morgige interdisziplinäre Diskussion über TäterInnen in Literatur, Kultur und Geschichte. Marcel Bayer schreibt Gedichte, Romane, Essays, Libretti, arbeitet als Literaturwissenschaftler und Übersetzer sowie als Herausgeber der Schriften von Friederike Mayröcker und Thomas Kling und hat mit seinen literarischen Texten eine unübersichtlich gewordene Liste an renommierten Literaturpreisen gewonnen, unter anderem den Kleist-Preis 2014, den Georg-Büchner-Preis 2016 und zuletzt den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik im Jahr 2021, um nur einige wenige zu nennen. Zuletzt erschien der Gedichtband Dämonen-Räumdienst 2020 bei Suhrkamp und seine Wuppertaler Poetikvorlesung unter dem Titel Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha 2023 bei Waldstein. Nora Bossong schreibt ebenfalls Romane, Gedichte und politische Texte. Sie ist Mitbegründerin des Verbandes PEN Berlin, Mitglied in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz sowie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wie Marcel Bayer hat auch Nora Bossong eine lange Liste an großen Literaturpreisen gewonnen, darunter den Thomas-Mann-Preis 2020, den Josef-Breitbach-Preis 2020 und zuletzt den Elisabeth-Langesser-Preis 2024. Zuletzt erschienen sind der politische Essay Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens 2022 bei Ullstein und der Roman Reichskanzlerplatz 2024 bei Suhrkamp. Im Rahmen des heutigen Abends soll es zum einen um Marcel Bayers Roman Flughunde von 1995, um den gerade schon genannten Roman Reichskanzlerplatz von 2024 von Nora Bossong gehen. Bevor wir Auszüge aus den beiden Romanen hören und im Anschluss darüber diskutieren, möchte ich beide Romane kurz im Hinblick auf die Frage nach den TäterInnen kurz vorstellen. In Flughunde steht zum einen der Toningenieur und Stimmenforscher Hermann Karnau und zum anderen die Familie Goebbels rund um Josef Goebbels im Fokus. Eine Besonderheit des Romans Flughunde ist, dass die Geschichte zum einen aus der Perspektive von Josef Goebbels ältester Tochter Helga Goebbels erzählt wird und zum anderen aus der Perspektive Karnaus. Wir lernen im Roman zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Leben in der Nazi-Diktatur, auf deren Verlauf und Ausgang kennen und erleben dessen Ende im Führerbunker mit. Der feinfühlige Ästhet Karnau beteiligt sich im Laufe des Romans schließlich an sogenannten Menschenversuchen und die Goebbels-Kinder erleben eine Kindheit im Zweiten Weltkrieg, die den Namen nicht verdient und die schließlich abrupt endet, als ihre Mutter Magda sie im Führerbunker vergiftet. Der Roman Reichskanzlerplatz wird aus der Perspektive seiner Hauptfigur Hans Kesselbach erzählt und setzt in den späten 1920er Jahren in dessen Kindheit ein. Als Sohn des Generals Kesselbachs bleibt er zum einen der militärischen und staatstreuen Grundhaltung treu, entdeckt jedoch im Jugendalter seine eigene Homosexualität im Verhältnis zu seinem Schulfreund Helmut Quandt. Im Laufe des Romans geht Kesselbach mit der Schwester seines Schulfreunds Magda, Stiefmutter, stimmt. Danke für die Korrektur.
Aber Sie sind vom Alter her eher Geschwister.
Genau, so kam ich drauf. Die spätere Frau von Josef Goebbels, ein Verhältnis ein und bleibt ihr gegenüber bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs loyal. Als Mitarbeiter im konsularischen Dienst des NS-Staats in Mailand, am Ende in Zürich, und Mitglied im Nationalsozialistischen Bund Deutscher Juristen, beteiligt er sich mindestens indirekt an dessen Politik, nimmt dabei jedoch im Stillen eine Position des Widerstands ein, die bis zum Schluss jedoch leise bleibt. Die Romane von Marcel und Nora ermöglichen es uns, mit den Mitteln der Literatur Einblicke in die Erfahrungswelten der entstehenden, sich verschärfenden und immer unmenschlicher werdenden NS-Diktatur zu gewinnen. Sie zwingen uns, die Perspektive von TäterInnen zuzulassen und sie im Moment der Lektüre einzunehmen. Und dabei bringen uns Flughunde und Reichskanzlerplatz in größte Nähe zur Führungsriege im NS-Staat, indem sie beide das Umfeld der Familie um Josef Goebbels beleuchten. Gleichzeitig stoßen uns diese Texte aber auch ab, wenn sie uns die Unmenschlichkeit und die bis zur Vernichtung reichende politische und antisemitische Gewalt im NS-Staat vor Augen führen. Durch diese Dynamik aus Annäherung und Abstoßung beanspruchen beide Romane eine besondere Aktualität, da wir sie in einer Zeit lesen und heute eben diskutieren, in der politische Gewalt und Menschenrechtsverletzungen aller Art wieder das Weltgeschehen prägen. Damit übergebe ich das Wort zunächst an dich, Marcel, und daraufhin an dich, Nora, und spreche wohl für alle Anwesenden, wenn ich sage, wir freuen uns, Passagen aus euren hochinteressanten und diskussionswürdigen Romanen zu hören.
Dankeschön. Also ich soll anfangen und Sebastian hat uns Passagen rausgesucht. Nein, ich finde das immer eine super Sache, weil dann natürlich schon in der Vorbereitung ich schon anfange, darüber nachzudenken, worauf will Sebastian hinaus. Ja, das ist einfach cool. Im Buch auf Seite 33 taucht das erste Mal die zweite Erzählstimme auf. Jetzt sind wir sechs. Der Traum ist noch nicht aus. Stockdunkel, mitten in der Nacht. Lass mich weiterschlafen. Hör auf, an mir zu rütteln. Lass mich los. Eine kleine Schwester, Heide, gerade geboren. Aber deswegen brauchen wir doch nicht aufzustehen. Nicht mitten in der Nacht. Erst wenn es hell ist, morgen früh. Wollen wir sie gleich besuchen. Lass mich endlich in Ruhe. Auch nicht zur Schule jetzt. Es ist noch keine Zeit. Und auch kein Luftalarm. Es ist doch gar kein Luftalarm. Sie hat mich wachgerüttelt. Sie ist wieder weg. Sie hat die anderen mit ins Bad genommen. Wie spät ist es? Müssen wir in den Bunker? Der Traum ist noch nicht aus. Wer hat das Licht angeschaltet? Das Bett ist warm, das Kissen plattgedrückt. Wer hat geflüstert, anziehen und waschen, schnell? Die Kinderfrau. Ich höre ihre Stimme aus dem Bad. Sie redet leise mit meinen Geschwistern. Sie hat gesagt, ihr werdet abgeholt. Warum denn abgeholt? Von wem? Wohin? Werden wir zu Mama ins Krankenhaus gefahren? Sollen wir Heide sehen? Die schlafen doch. Ist etwas passiert? Mama ist schon einen ganzen Monat in der Klinik. Es ging ihr schlecht. Die ganze Zeit hat sie auf das Kind gewartet. Sie war immer so traurig, wenn wir sie sahen. Und nun ist es am Ende doch ein Mädchen und kein zweiter Junge, wie Papa gern gehabt hätte. Als Mama uns an einem Nachmittag zu Hause besuchen durfte, hat sie mit Papa noch von einem kleinen Sohn gesprochen. Ich schaue durch den Vorhangspalt nach draußen. Noch immer schwarze Nacht, nirgendwo ein Licht, alles verdunkelt. Es ist so still, es ist zu früh für Vögel und für Menschen. Geht Wind? Ich weiß es nicht, ich sehe keine Bäume. Doch, da wippt ein Zweig gleich vor dem Fenster. Aber der Zweig ist kahl. Es rauschen keine Blätter, das ist das Wasser aus dem Bad. Sonst ist es still hier in der Wohnung. Die Kinderfrau ruft mich. Helga, suchst du für jeden ein Spielzeug zusammen? Aber nur eins, hörst du? Mehr könnt ihr nicht mitnehmen. Ich will sie fragen, aber ich kann so früh noch gar nicht sprechen. Wenn wir in unser Haus nach Schwanenwerder fahren, brauchen wir doch kein Spielzeug mitzunehmen. Und wozu sind zwei vollgepackte Koffer hier mit warmen Sachen? Wir haben in jedem Haus genug zum Anziehen. Im Badezimmer ist es warm, die Kacheln sind beschlagen, eine Dunstwolke hüllt alle ein. Die Kinderfrau steht mit Holde vor dem Waschbecken, aber die will ihren Mund nicht aufmachen zum Zähneputzen. Was sollen wir mit den Koffern und der ganzen Kleidung? Ihr werdet eine Weile bei einem Bekannten der Eltern wohnen. Er wartet unten schon auf euch. Eure Mutter ist noch zu schwach, sie hat auch erst einmal genug zu tun mit Heide, und euer Vater hat keine Zeit, um auf euch fünf aufzupassen. Wenn er bis in die Nacht arbeitet, wenn er im Büro sogar übernachtet, oder in seinem Haus in Lanke, und weil er außerdem so oft auf Reisen ist. Jetzt trödel bitte nicht so lange herum. Meine Geschwister hören gar nicht zu, sie sind viel zu müde. Helmut steht da im Unterhemd und wartet, dass er gewaschen wird. Hedda wühlt im Kleiderstapel herum und Hilde schläft auf dem Klo schon wieder ein. Keiner sagt etwas. Holde kratzt sich am Bein, Sie hat am ganzen Körper Gänsehaut. Die Kinderfrau macht ihr die Zöpfe. Im Spielzimmer ist es kalt. Für Hilde und für mich die neuen Puppen, die Papa uns aus Paris mitgebracht hat. Es stimmt, er hat nur wenig Zeit für uns. Letzte Woche ist er nach Paris gefahren, dann gleich nach Wien und erst vorgestern wiedergekommen. Ich krame aus der Schublade Helmuts Soldaten und Holdes Bauernhoftiere zusammen. Hedda spielt sowieso nur immer mit ihrer Schlenkerpuppe. Die liegt noch drüben im Gitterbett unter der warmen Decke. Nun sind die Koffer voll. Aber wenn wir über Nacht wegbleiben sollen, brauchen wir auch unsere Stofftiere. Wer ist dieser Bekannte von Mama und Papa? Haben wir ihn schon einmal gesehen? Ich will nicht fort, so früh hinaus in diese Finsternis. Jetzt ist mir kalt. Ich muss mich anziehen, aber ich will das warme Nachthemd noch ein wenig anbehalten. Wo ist denn Papa überhaupt? Will er uns nicht verabschieden? Schläft er noch oder ist er bei Mama im Krankenhaus? Vielleicht ist er auch nach seiner Geburtstagsfeier gestern Abend raus nach Lanke gefahren und übernachtet dort. Die Kinderfrau ruft über den dunklen Flur. »Bist du schon fertig, Helga? Dann kämm dich ordentlich und geh hinunter in den Salon. Dort wartet der Herr auf euch. Sag ihm guten Tag und auch die anderen kommen gleich.« Papa ist sicher unten, um uns auf Wiedersehen zu sagen. Und er unterhält sich mit seinen Bekannten. Ich bleibe auf der Treppe stehen und horche. Aber ich höre keine Stimmen aus dem Salon, nur aus der Küche Teller klappern. Vielleicht reden die beiden leise miteinander. Es ist beinahe dunkel im großen Salon, da brennt nur eine kleine Lampe auf dem Sofatisch und über dem Sesselrücken sehe ich einen Hinterkopf. Im Schatten, das ist nicht Papas schmaler Kopf und Sehnenhals, das muss der Bekannte unserer Eltern sein. Ich bleibe in der Tür stehen. Er rührt sich nicht. Er hat nicht gehört, wie ich die Treppe heruntergekommen bin. Ich will gerade umdrehen und leise in die Küche gehen. Da steht er auf und schaut mich an. Er hat mich also doch gehört. Er sagt »Guten Morgen« und stellt sich vor. Er heißt Herr Karnau. Ich habe mir diesen Bekannten viel älter vorgestellt. Wie soll denn dieser junge Mann auf uns fünf Geschwister aufpassen? Er sieht auch noch sehr müde aus, im Halbdunkel, wie er mich jetzt anlächelt und fragt. »Du bist Helga, die Älteste?« Ich nicke nur und gebe ihm die Hand. Dann laufe ich hinüber in die Küche. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen und unsere Eltern haben auch nie von einem so jungen Bekannten erzählt. Nach und nach erscheinen auch die anderen in der Küche. Als letztes kommt die Kinderfrau mit der herausgeputzten Hedda. Wir bekommen Kakao und Marmeladenbrote, aber so früh am Morgen kann noch niemand etwas essen. Keiner trinkt seine Tasse leer, und angebissene Schnitten liegen auf dem Tisch. Die Kinderfrau holt den Bekannten aus dem Salon. Er sagt zu allen guten Morgen, aber meine Geschwister schauen nur wortlos zu ihm hinauf. Papas Chauffeur hat unser Gepäck schon verstaut. Es ist gar nicht so kalt, wie die Kinderfrau gemeint hat. Es nieselt nur, der Regen ist beinahe wie Nebel und glitzert im Schein der abgeklebten Autolampen. Papa ist nicht mehr gekommen, um uns auf Wiedersehen zu sagen. Ich hätte ihn noch gern gefragt, wer dieser Herr Karnau ist. Da fahren die ersten Wagen auf der Hermann-Göring-Straße. Die Luft riecht seltsam, nach den Blättern, die im Herbst verfaulen. Wie Haferschleim riecht es, wenn die Milch überkocht. Papas Chauffeur hält uns die Autotür auf. Wir passen alle fünf nach hinten. Hedda und Holde teilen sich die vordere Bank. Sie liegen da und schlafen weiter unter einer großen Wolldecke. Holde lehnt ihren Kopf an die kalte Fensterscheibe. Und wenn der Wagen über eine holprige Straße fährt, erzittert Holdes Schopf. Herr Karnau schaut vom Beifahrersitz zu uns und unterhält sich leise mit Hilde und mir. Wir sitzen auf der hinteren Bank und haben Helmut zwischen uns. Er hat den Kopf auf meinen Schoß gelegt und döst mit offenen Augen. Der Regen prasselt jetzt aufs Wagendach. Die Scheibenwischer quietschen. Der Chauffeur konzentriert sich stumm auf die Straße. Die Laternen sind immer noch aus und die Scheibe beschlägt immer wieder. Zu Hause hat Herr Karnau einen Hund, der uns fünf schon erwartet. Woher weiß Herr Karnau denn, dass Hilde Tiere über alles liebt? Hat er Mama und Papa über uns ausgefragt? Leise, um unsere kleine Schwester nicht zu wecken, sagt er, Coco hat schwarzes Fell. Am Hals ist es besonders weich und da wird Coco gern gekrault. Auf einmal ist Hilde hellwach. Sie lacht. Coco? Das ist doch gar kein Hundename. Helga, hast du schon mal gehört, dass ein Hund Coco heißt? Wir haben seit dem Sommer einen Setter, aber nicht im Stadthaus, sondern in Schwanwerder, und der heißt Treff. Das ist ein richtiger Hundename. Aber trotz des seltsamen Namens findet Hilde Coco jetzt schon süß. Das Auto hält an und der Chauffeur hupt zweimal. Wir warten, bis eine Frau aus dem Haus kommt, wo Herr Karnau wohnt. Im Gehen zieht sie einen Regenmantel über, dann spannt sie einen Schirm auf. Sie ist die Haushilfe von Herrn Karnau. Er sagt, solange wir hier sind, wird sie für uns sorgen. Er hat wohl keine eigene Frau. Papas Chauffeur kommt nur ganz kurz mit in die Wohnung und stellt das Gepäck in den Flur. Dann muss sie den Wagen wieder nach Hause fahren. Jetzt sind wir allein bei einem Fremden.
Soll ich direkt übernehmen? Okay. Wir sind jetzt auf Seite 43 des Romans. Zwischen Helmut und Hans hat sich eine Freundschaft entwickelt, die nicht nur Freundschaft ist von Hans Seite, also Hans ist der Ich-Erzähler, und Helmut der Quandt-Sohn, einer der beiden. Quandt kennen Sie ja sicherlich von BMW oder von Susanne Klatten, die auch anderweitig in den Medien war. Und deren Geschichte auch nicht ruhmreich ist, was die NS-Zeit angeht. Aber hier geht es um zwei adolescente Heranwachsende. Anfang August wurden wir von einem Sommergewitter überrascht. Wir drängten uns mit anderen Badegästen unter einem Baum, aber unsere Hemden waren bereits durchnässt und ich begann, trotz der noch warmen Luft, zu frösteln. Helmut entschied, dass es bis zu mir nach Hause zu weit sei, und im Segelclub ließ er vor uns ein Taxi rufen. In der Villa schickte uns das Hausmädchen mit Handtüchern und frischer Kleidung ins Badezimmer. Es war ein großer, heller Raum mit zwei Waschbecken und einer freistehenden Wanne. Ich konzentrierte mich auf den Wasserhahn, um nicht zu Helmut hinüberzustarren. Er legte seine Kleider Stück für Stück über den Wannenrand. »Ob ich fröre?«, fragte er, da erst merkte ich, dass ich wieder leicht zitterte. Er gab mir ein Handtuch, kurz glitt mein Blick hinab zu seinen Lenden, dann drehte ich Helmut den Rücken zu und beeilte mich, aus den nassen Sachen zu kommen. So schnell ich auch wegsah, so fest hat sich mir sein Bild doch eingeprägt. Ihm haftete noch der Schatten des Jungenhaften an, obwohl sein Geschlecht die kindliche Zierlichkeit verloren hatte und bereits von hellem Schamhaar umwachsen war. Und es mag sein, dass es mit jedem Heraufbeschwören ein wenig mehr zu meiner Fantasie wurde und der Anblick, den ich heute erinnere, nichts mehr mit dem gemein hat, was er damals war. Von der Unterwäsche bis zum Oberhemd kleidete ich mich in seine Sachen und suchte etwas von seinem Geruch darin, aber sie dufteten nur nach Persil. Als ich mich im Spiegel betrachtete, stellte Helmut sich dicht hinter mich. »Schneidig«, meinte er und zog mir den Kragen zurecht. Das Abendessen hatte die Haushälterin uns auf einem Tablett in Helmuts Zimmer gestellt. In den Regalen waren die Spielsachen einer Reihe Bücher gewichen und wir saßen auf zwei senfgelben Sesseln wie in einem kleinen Salon. Sein Bett stand einen Raum weiter. Sie hatten hier so viel Platz, dass sie für jede Tätigkeit in ein anderes Zimmer gehen mussten. »Wenn ich nicht drüber ins Gästezimmer wolle«, sagte Helmut, »könne ich mir auch mit ihm das Bett teilen.« »Das macht sicherlich weniger Umstände«, meinte ich, und Helmut sah mich irritiert an, als hätte ich etwas Ungehöriges gesagt, und ich wusste nicht, was genau es war. »Für Umstände haben wir Personal«, erklärte er. Als wir bereits unter den Decken lagen, klopfte es an der Tür. Vielleicht erschrak ich deshalb vor ihr, weil Helmut mir nicht gesagt hatte, dass Madame Quandt zurück war. Das ist seine Stiefmutter, also er nennt sie so. Sie war nur ein Schatten im Gegenlicht. Und doch fühlte ich mich von ihr eingeschlossen, als sei sie eine Türhüterin, die entschied, wer wieder herauskam und wer nicht. Helmut suchte etwas im Nachttisch und tappte dann eilig durchs Zimmer. Er gab ihr ein Röhrchen und sie redete flüsternd auf ihn ein, mit ihrer weichen Stimme, in der etwas Ahnungsloses lag. Ihre Worte verschliffen sich in ein unverständliches Wispern. Dann hörte ich Harald weinen, ihren ersten Sohn, der noch ein Säugling ist. »Was ist denn los gewesen?«, fragte ich, als sich Helmut wieder neben mich legte. »Ich hatte noch ihre Schlaftabletten. Ich glaube, sie gibt Harald davon. Hörst du, jetzt ist es ruhig.« Es war tatsächlich still. Viel stiller als in meinem Schlafzimmer, in das bis in Nacht hinein gedämpft Verkehrslärm drang. Helmut drehte sich von mir weg und ich betrachtete seinen Schemen im Dunkeln, lauschte seinem Atem, der langsamer wurde. Bald atmete ich in seinem Rhythmus, dann wieder überholte ich ihn. Mein Zeitgefühl setzte aus, vielleicht verliert es seinen Sinn, wenn alles gut ist und nichts mehr vorwärts streben muss. Irgendwann, es mochte schon nach Mitternacht sein, hörte ich Schritte im Flur. Helmut regte sich nicht und vorsichtig schob ich meine Hand vor, erst über mein Kissen, dann stieß ich an seines. Fast hätte ich sein Haar erreicht, spürte schon die Wärme seines Kopfes in meiner Handfläche, da drehte er sich um. »Was ist?« stieß er hervor. Schnell zog ich die Hand zurück, aber die Decke darunter raschelte und ich stotterte etwas von Schritten und dass ich gedacht habe, vielleicht suche Madame Quandt ihn. »Bleib lieben«, sagte Helmut, »ich gehe ins Gästezimmer.« Er stopfte sich Decken und Kissen unter den Arm und flüsterte, »ich hätte nicht gedacht, dass du so bist.« Als er die Tür schloss, lag ich wieder in der Stille. Und das Bett um mich war so leer, als wäre gerade jemand darin gestorben. Ich fühlte, wie falsch ich war, und nichts hätte ich mir mehr gewünscht als eine von Madame Quandts Tabletten. Sie stand dann im Morgenmantel vor mir, eine Tasse in der Hand. Durch die Vorhänge fiel bereits Sonnenlicht. Krank sah sie nicht aus, aber sie wirkte müde, als hätte auch sie trotz des Pillenröhrchens wachgelegen. Sie erwähnte Helmut mit keinem Wort, stellte mir nur den Kakao auf den Nachttisch und meinte, dass es schon spät sei und meine Eltern sicher auf mich warteten. Der Fahrer werde mich nach Hause bringen. Meine Kleider waren über Nacht getrocknet und sie hatte sie mir gefaltet auf den Stuhl neben dem Fenster gelegt. Es war, als stöße sie mich ohne Erklärung von allem weg, was mir etwas bedeutete. Den Rest des Tages verbrachte ich wie in Trance. Auf die Frage meiner Eltern antwortete ich einsilbig, zog in meinem Zimmer die Gardinen vor und ging früh schlafen. Am nächsten Tag fuhr ich wieder an den See. Ich lag auf meinem Badetuch und blickte zum Steg hinüber. Ein Junge nach dem anderen trat an die Kante, fuhr sich über die nassen, kurzgeschnittenen Haare, federte leicht in den Knien und sprang dann ab. Ihre Körper glitten vor meinen Augen vorbei wie Libellen, hübsch in der Sonne glänzend, aber kein einziger Sprung ging mich etwas an. Als ich hinter mir jemanden rufen hörte, drehte ich mich um und suchte die geröteten Gesichter ab. Es war schon 12 Uhr vorbei. Helmut war nirgends zu sehen.
Ja, vielen Dank für die Passagen, die ihr gelesen habt. Und die Idee ist jetzt, dass wir ein bisschen diskutieren über die Passagen, über die Romane allgemein und dass wir dann nochmal weitere Passagen aus dem Roman hören und dann vielleicht nochmal weiter diskutieren.
Sollen wir ganz schnell die Chronologie herstellen? Weil das weiß nicht jeder so auswendig.
Okay.
Also die Passage, die Nora jetzt gelesen hat, das ist in den 20er Jahren, ne?
Ja, so Mitte 20er. Hm.
Mitte 20er Jahre. Magda hat Herrn Quandt geheiratet, der schon einen Sohn hat aus erster Ehe.
Zwei. Also einen, den wir gerade gehört haben, so, genau, gesehen haben. Und ja, der spielt für den Roman keine Rolle. Später übernimmt er das Gesamtunternehmen. So, genau. Schweigend und 2 Jahre jünger.
So, und das ist also der Helmut. So, und das ist das Verrückte, dass natürlich, ich sagte eben, Helmut ist im Badezimmer. Das heißt, der Helmut in dem Buch ist kein Kind von Magda, sondern ein Kind aus erster Ehe von Quandt. Und sie nennt dann aber ihren zweiten Sohn, nennt sie auch Helmut. Was dahinter steckt, ist eine ganz andere Geschichte, das erfährt man aber aus dem Roman. Das erste Kind von Magda ist Harald. Das ist genau die Szene. Der Harald bekommt eine Schlaftablette. Und dann sind wir in der Passage, die ich vorgelesen habe, im Jahr 1940. Da ist der Harald schon relativ selbstständig. Also der ist ja so quasi durch die Pubertät durch und hat quasi ab dieser Nacht, aus der ich gelesen habe, 6 Halbgeschwister. Aus der zweite Ehe von Magda, nämlich nachdem sie von Quandt geschieden war, hat sie dann Goebbels geheiratet. Das heißt, mit Quandt hatte sie ein Kind und 2 Stiefsöhne. Und dann hat sie aus der Ehe mit Goebbels nochmal 6 Kinder. So, das ist jetzt wirklich jetzt zeitlich was genau umgekehrt, wie wir vorgelesen haben.
Ja, vielleicht stelle ich gleich die Frage, die über allem schwebt gewissermaßen. Nämlich, wie kam es zu der Entscheidung, TäterInnen in den Fokus von Literatur zu stellen? Ich rede jetzt erstmal über die Romane als Ganze sozusagen. Mhm. Also jetzt nicht zu den Kindern, würde ich auch gleich gerne noch was fragen. Aber vielleicht erstmal diese allgemeine Frage.
Ich glaube, man kann so eine Frage gar nicht so mit einem Satz beantworten, sondern es kommen ja viele unterschiedliche Überlegungen zusammen. Also einmal die Auseinandersetzung mit genau dieser Zeit der deutschen Geschichte und wie erzählt man sie und welche Figuren stellt man in den Mittelpunkt einer solchen Erzählung. Und wir haben ja beide Perspektiven gewählt, die nicht nur, also die sehr nah an Haupttätern dran sind, aber doch noch eine gewisse Differenz haben und unterschiedlich aber mit denen auch emotional verbunden und verbändelt sind. Wobei Kanon noch mal für sich steht. Und bei mir ist es dieses Vabanque-Spiel in gewisser Weise oder dieses über Bande, dass die drei zentralen Figuren Hans, Helmut und Magda so ein Dreieck bilden, in dem eigentlich alle die eine Ecke begehren und die eine Ecke fehlt irgendwann. Und das führt dann dazu, dass Hans und Magda in eine Beziehung hineingehen. Und diese Dynamik oder das, was da entstanden ist, auch an Nähe, wird Hans im weiteren Verlauf des Romans immer wieder vor die Frage stellen, hätte ich irgendwas machen können? Es ist kein zuverlässiger Erzähler, was im Umkehrschluss bedeutet, es ist ein unzuverlässiger Erzähler. Und der natürlich vor allem seine eigene Schuld kleinreden will. Also er hat so eine Art Beicht-Absolutionsgespräch mit sich selbst und erzählt diese Geschichte so, dass er am Ende gut wegkommt, aber eigentlich unterlaufen ihm dann auch wieder Fehler. Also er kommt nicht nur gut weg. Und es wird an einigen Stellen schon deutlich, dass er ein Mitläufer ist, dass er nun eben gerade nichts getan hat. Und dann gibt es auch wiederum überzogene Vorstellungen. Also dieses, hätte ich sie davon abbringen können, eine Nationalsozialistin zu werden? Und dann so fast, als hätte er dann durch eine solche Überzeugungsarbeit den ganzen Nationalsozialismus am Aufstieg hindern können, womit er natürlich seine Position auch heillos überschätzt. Und letztlich ist es so eine Mischung aus Verteidigungsrede und schon auch eine Selbstanklage. Also diese Zwangsläufigkeit sieht er nicht. Also es ist schon klar, dass alle drumherum auch mitgewirkt haben daran, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und Magda natürlich deutlich mehr als er selbst. Aber dass auch die dabei standen und sie haben gehen sehen auf diesem Weg, nicht frei von Schuld sind.
Ja, ich glaube, gerade diese Differenzierung dieses Schemas, Täter auf der einen Seite, Opfer auf der anderen Seite, die wird ermöglicht durch eure Romane. Also, dass wir darüber, glaube ich, einen differenzierteren Blick gewinnen auf eben dieses Verhältnis. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen, sondern dich auch noch fragen, Marcel, wie es zu der Entscheidung kam.
Also die erste Entscheidung war, dass ich sehen wollte, oder ich las über sogenannte Menschenversuche im Nationalsozialismus. Und ich war halt so gewohnt, das so zu sehen, dass Nazis, das sind alte Menschen. Und las über diese Ärzte, die alle sehr jung waren und die aus dem ganzen alten wilhelminischen Quatsch so raus wollten. Die waren quasi sehr modern. Die wollten sich Chancen erarbeiten. Damit ist schon mal der Antisemitismus der Mediziner schon mal quasi gewissermaßen vorprogrammiert. Die warteten nur auf den Tag, wo sie alle ihre Kollegen in die Wüste schicken können, um dann deren Position zu übernehmen. Und es gab so etwas wie eine Lizenz, bis an die Ränder der Menschlichkeit zu gehen, die mit dem Nationalsozialismus eröffnet wurde. Und das waren ganz junge, Ende 20, Anfang 30. Und klar gab es auch so eine Sauerbruchs und so alte Recken und sowas. Ja, aber das waren dann nicht die gesagt haben, wenn wir schon jetzt hier so ein KZ haben, dann möchte ich da aber bitte auch so Zwillingsversuche machen. So meine Vorstellung war auch eher noch so von der Schule her, oder gar nicht von der Schule her, sondern einfach so, als hätte die Ideologie alles vorgegeben. Und das stimmt gar nicht. Die Ideologie hat alles möglich gemacht. Ja? Die Ideen kamen nicht von der Partei, sondern die kamen alle von Leuten, von ganz normalen Medizinern so gesehen. Menschen, die normal Medizin studiert hatten und einen hippokratischen Eid abgelegt hatten und so weiter. Und dann dachte ich, das sind ja, wenn die Ende 20 sind oder Mitte 20 oder so, dann waren die so alt wie ich, als ich anfing, den Text zu schreiben. Und so wollte ich sehen, ob ich einer Figur folgen kann, schreibend, ob ich eine Figur schreibend entwickeln kann, die eben auf eine Weise an den Punkt gerät, dass sie an Menschenversuchen teilnimmt, dass sie auch Menschenversuche entwirft ohne dass wir so, sie auch so auf so einen einfachen Nenner bringen könnten, wie das ist jetzt so der Unhold oder das ist so der Frankenstein oder so, ja. Der muss da so hineingleiten. Wer A sagt, muss auch B sagen, so ungefähr. Das wird dann da gemacht. Und dann sagt man C und dann sagt man D. Und dann werden da Möglichkeiten eröffnet. Und wenn dann noch von der anderen Seite so ein kleiner Druck kommt, der kommt bei Karnau, als er einfach befürchtet, er würde an die Front geschickt werden als Soldat, er würde zum Militärdienst eingezogen werden. Wenn dann noch so ein kleiner Druck von der einen anderen Seite kommt, dann ist er auf einmal bereit, Dinge zu tun, von denen er wahrscheinlich 10 Jahre vorher auch gesagt hätte, dass sowas kommt überhaupt nicht in Frage, sowas würde ich nie machen. Und er tut es aber. Und dann ist es wie bei Noras Erzähler beim Lesen unklar, führt er etwas im Schilde dem Lesenden gegenüber oder hat er eine gewisse Grundnaivität? Ich nehme ihm die Grundnaivität nicht ab, aber ich habe sie ihm ja trotzdem, oder den Verdacht auf Grundnaivität habe ich ihm ja trotzdem dran geschrieben. So, und dann, ich habe mir den Namen geklaut von einer historischen Figur, die aber kein Mediziner war und nicht an Menschenversuchen beteiligt war. Es war ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der Ende April an der Reichskanzlei Dienst getan hat. Und das war für die Westalliierten der erste Zeuge dafür, dass Adolf Hitler nicht mehr lebt. Wie Gerüchte funktioniert haben wie Gerüchte gereist sind, wie schnell die gereist sind, darüber wüsste ich gerne noch mal mehr. Ich weiß nicht, ob darüber schon geforscht ist von Historikern. Jedenfalls verbreiteten sich Gerüchte sehr schnell. Hitler sei gar nicht tot, Hitler sei entkommen, Hitler wusele irgendwo in Westdeutschland herum oder Hitler sei auf einem Schiff Richtung Südamerika unterwegs und so weiter. Und diese Gerüchte wurden geschürt von Moskau aus auch. Je unsicherer der Westen ist, desto besser. Das ist ja ein ganz normales Prinzip, sehr überzeitlich eigentlich. Je mehr Angst man hat, desto besser.
Ja, grundsätzlich merkt man euren beiden Antworten jetzt auch erstmal eine tiefe Faszination für TäterInnenfiguren an, über die ich noch gerne mehr erfahren würde. Aber ich frage nochmal spezieller zu den Kinderfiguren. Wir kennen ja Kinderfiguren aus der Exilliteratur. Da blicken wir sozusagen durch die Augen von Kindern aufs Exil oder durch die Augen von exilierten Kindern. Also man denke nur an Irmgard Keun, Kind aller Länder oder Anna Gmeiner, Manja, Roman um 5 Kinder oder um Ilse Eichinger, Die größere Hoffnung. Und in euren Romanen tauchen jetzt Kinder oder Kindheiten in Bezug auf die Täter auf. Was, meine ich, eine Besonderheit beider Romanen darstellt. Also natürlich in unterschiedlicher Weise. Aber auch jetzt beim Lesen von Reichskanzlerplatz zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass dieser gesamte Beginn, wo wir auf die Kinder schauen und dieses Dreieck, so wie du es genannt hast, eigentlich so ein Raum ist, der vor der Ideologie liegt. Also und weil es so ein vorideologischer Raum ist, kommt dieses Dreieck überhaupt auf diese Weise zustande. Ne? Sonst hätten die sich womöglich nie kennengelernt oder zumindest wären auch nie in irgendein Verhältnis zueinander eingetreten. Und ja, das ist die Frage, ob sozusagen dieser Täter-Opfer-Gegensatz sozusagen noch gar nicht greift, wenn wir auf die Kinder oder die Kinderfiguren schauen, jetzt speziell in Reichskanzlerplatz. Aber irgendwann greift diese Täter-Opfer-Beschreibung natürlich schon. Also irgendwann werden die Heranwachsenden von den Ideologien, in die sie hineinwachsen, aufgenommen und werden vielleicht selbst zu Tätern. Aber vorher spielt das keine Rolle, oder? Also das wäre so die Frage.
Naja, in diesem Fall, speziellen Fall der Familie Goebbels, ist es ja so, dass es in der Kindheit zumindest der Kinder von Magda Goebbels eigentlich keinen vorideologischen Zeitpunkt gibt, sondern schon Harald ja instrumentalisiert wird, um sich Hitler anzunähern, um gut dazustehen. Er wird in eine Vorstufe einer HJ-Uniform gepackt und dann zu Hitler geschickt, damit er da seine Aufwartung machen kann und Hitler auf Magda noch Quandt aufmerksam wird. Und später bei den anderen Kindern ist es ja noch viel stärker, dass sie Teil der ganzen Inszenierung werden. Und das ist aber natürlich, also insofern vorideologisch vielleicht aus Sicht der Kinder, dass sie natürlich noch nicht ihre Position dazu einnehmen können, sondern als Instrumente der Erwachsenen missbraucht werden. Bei Helmut und Hans ist es dieses, was mich ja auch interessiert hat, dieser Übergang von den 20er in die 30er Jahre, also von einer jungen, wackeligen Demokratie bis dann zum Zusammenbruch dieser Demokratie und bis zum Januar 33, in dem das dann völlig kollabiert. Und dieses noch ein bisschen ahnungslose, in gewisser Weise unschuldige, hineinkommen in diese Zeit. Allerdings würde ich immer mit der Unschuld von Kindern ein bisschen vorsichtig sein. Denn ich glaube, das hört sehr schnell auf mit der Unschuld von Kindern. Also wenn man sich allein mit Mobbing beschäftigt, weiß man, dass Kinder sehr böse sein können. Und so eine Szene gibt es zum Beispiel auch in dem Roman, wo es darum geht, dass Hans, der ja eigentlich von sich erzählt und von sich überzeugen will, durchaus auch Boshaftigkeit ausüben kann in Bezug auf einen Klassenkameraden und da bestimmte Machtmechanismen schon dieses Mitlaufens, dieses Huldigens von dem, der stärker ist, auf den Schlagen, der schwächer ist, also du sagst es, in die Wüste schicken, das ist ja genau diese Sündenbock-Metaphorik, die man hat und genau das funktioniert da ja auch schon. Und deswegen bin ich vorsichtig mit so einer großen Unschuld. Aber ich glaube, in dem Roman über Goebbels spielen Kinder immer eine bestimmte Rolle, weil wir Magda Goebbels inszeniert über die Kinder kennen. Was ja auch eine falsche Inszenierung war. Also sie hat sehr viele Kinder auf die Welt gebracht, aber sie war jetzt nicht in dem Sinne die Übermutter im liebenden Sinne. So zusammengeschnitten, könnte man sagen. Ich gebe mal weiter den Staffelstab.
Jetzt frage ich mich gerade, ab wann spielen denn Kinder überhaupt eine Rolle in der Selbstinszenierung von Macht? Das ist ja vielleicht noch gar nicht so lang, oder? Waren es nicht vorher immer Erwachsene? Spielten die Kinder von Kaiser Josef eine Rolle, als sie Kinder waren? Oder ist es nicht immer erst quasi ab dem Punkt, wo die Söhne selber Uniform tragen können?
Naja, es ist so als Erben. Fragen, wer wird der Thronfolger? Ja. Also das, aber das ist dann halt eher so die Nummer.
Aber das gehört ja auch dazu, dass man quasi die Erfindung der Kindheit überhaupt akzeptiert.
Ja, und die Erfindung der Mutterrolle. Also nein, nicht, dass es die Mutterrolle nicht vorher gab, aber das war ja schon für die Nationalsozialisten, das ist ja auch etwas, was aktuell gerade wieder sehr beliebt ist, diese extreme Mutterinszenierung und die Frau auf diese eine Funktion zuzuschneiden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Patriarchat im Jahr 1933 erfunden wurde, aber das war ja schon etwas, was die Nationalsozialisten die Gebärfreudigkeit nochmal ganz besonders unterstrichen haben. Sie brauchten halt Deutsche, um ihre eigene Ideologie weiterzutragen.
Ja.
Oder würdest du da widersprechen?
Ja, nee, ich will nicht widersprechen, aber ich glaube eben, die große Macht des Nationalsozialismus bestand ja darin, dass er so unheimlich viel integrieren konnte, was eigentlich einander widersprach. Also der Nationalsozialismus lebt ja durchaus davon, dass Frauen, junge Frauen in den 20er Jahren sehr viel selbstständiger werden, dass sie alle arbeiten. Dass sie sagen, ich lasse mich, also meine Großmutter war eine Frau, die wusste, sie lässt sich nicht an den dummen Bauern, an den Nachbarsbauern verheiraten. Und weil ihre ältere Schwester schon das Dorf verlassen hatte, ist sie dann auch weggegangen. Und das sind so 20er, 30er Jahre. Und dieses Mutterkreuz-Denken ist schon so ein bisschen so ansichtskartenartig, oder? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das mit der Realität so viel zu tun hatte. Auf jeden Fall glaube ich, dass das nebeneinander her existierte und dass eigentlich nicht mit diesem Mutterkreuzdenken wiederum Druck auf junge, selbstständige Frauen ausgeübt wurde, die keine Kinder hatten und keine Familie.
Ja, doch, die mussten ja sogar steuerlich Abgaben zahlen. Also es gab finanzielle Bestrafung, wenn du nicht Kinder auf die Welt gebracht hast.
Aber das heißt ja, dass sie Geld verdient haben.
Naja, die Ehepaare. Kann auch sein, dass der Mann.
Aber es ist nochmal so ein extra Abend.
Es wäre nochmal ein extra Abend, die fiskalpolitische Organisierung.
Genau, aber aber eigentlich war jetzt das, was ich meinte, ist ja eigentlich nur die Frage, weil Nora jetzt meinte, es gibt den vorideologischen Raum so gesehen nicht. Aber das ist ja vielleicht einfach die zwangsläufige Folge daraus, dass Kinder in den ideologischen Raum hineingezogen werden. Also solange das Licht nicht auf sie scheint, sind sie vielleicht im vorideologischen Raum. So, und sie müssen das ja selber gar nicht wissen. Also Haustiere werden auch Teil einer Ideologie und wissen darum nicht. So, ja?
Ja, stimme auf jeden Fall zu. Also auch dem, was du gesagt hast, Nora, dass sie sozusagen Teil der NS-Ideologie ja ganz klar waren im Fall der Goebbels-Kinder. Aber gerade jetzt beim Lesen von Flughunde hatte ich schon den Eindruck sozusagen, dass indem ich durch die Augen dieser Kinder, durch die Augen von Helga schaue, dass ich da ganz klar auf der Opferseite stehe. Also sozusagen auf der Seite der Machtlosigkeit derer, die sich einfach nur der Ideologie fügen müssen sozusagen. Und das ist natürlich interessant insofern, als wir uns trotzdem irgendwie im Zentrum dieses Staates befinden. Also dass da sozusagen diese Täter-Opfer-Relation sozusagen noch dynamisch wird, wenn wir durch die Augen von Kindern schauen sozusagen. Hat die Dichotomie überhaupt irgendeine Rolle gespielt oder dieser Gedanke, die Kinder so Opfer sind in irgendeiner Weise?
Ja, natürlich hat das eine Rolle gespielt, dass die Kinder Opfer sind. Also ich wusste ja, also aus Perspektive von Helga geschrieben, die nicht weiß, wie lange sie leben wird, aber ich wusste das ja schon als Autor. Ja. Und ja, diese Kinder sind Opfer ihrer Eltern geworden, selbstverständlich. Ich habe erst dann überhaupt so mitbekommen von Zeitgenossinnen, dass diese Enthüllung oder das Wissen darum, dass die Goebbels ihre Kinder, eigenen Kinder umgebracht haben, dass das eigentlich der Beweis war für Menschen, dass der Nationalsozialismus böse ist. Und genau dieses und nichts anderes. Das finde ich ganz was Interessantes. Und das wusste ich gar nicht, wie tief das sitzt. Also weil darüber auch nicht gesprochen wurde. Aber es ist in dem Roman natürlich auch etwas drin, was eben nicht im Roman auftaucht, weil es sind ja nicht die einzigen Kinder, die umgekommen sind im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Ideologie. Das ist auch ganz wichtig in diesem Roman. Also, es wird nur einmal so angedeutet, dass Helga eine Schulfreundin hat, die dann nicht mehr da ist. So. Aber auch, weil Helga natürlich auch nicht den Blick, sie kann ja nicht zurückblicken, weil sie dann schon nicht mehr lebt. Insofern kann sie da auch gar nicht so viel drüber Lesenden rausgeben. Ja, sie sind auch für ihre Eltern.
Und das würde ich eben schon sagen, auch in mehrfacher Hinsicht, weil sie eben auch benutzt werden für PR-Auftritte und so weiter. Selbst wenn sie nicht ermordet worden wären. Und so ein bisschen weiß man auch, dass natürlich Kinder von nationalsozialistischen Funktionären nach dem Ende des Nationalsozialismus ganz unterschiedlich damit umgegangen sind, also mit der Last oder mit der Bürde, die auf ihnen lastet. Sich so abschließend von der Welt hin zu einem, wenn man das nicht selber in die Hand nimmt und damit arbeitet und auch damit auch an die Öffentlichkeit geht oder Öffentlichkeit unterstützt oder Forschung unterstützt, dann wird man immer Opfer seiner Eltern bleiben.
Ja, also in Reichskanzlerplatz sehe ich das auch, dass sozusagen Ideologie da schon eine Rolle spielt. Ich dachte auch an das Gespräch in diesem Dreieck, als Hans und Helmut miteinander sprechen über die vermeintlich jüdische Herkunft von Magda sozusagen, ne? Wo so schon so ein Antisemitismus durchblitzt. Genau, ich weiß nicht, wollen wir noch weitere Passagen erstmal lesen, um dann vielleicht noch von Kesselbach zu sprechen im zweiten Teil?
Hermann Karnau ist von Beruf Akustiker und erhält irgendwann den Auftrag, die Neuerfindung des Magnettonbandes an der Front zu erproben. Soll eigentlich feindlichen Funkverkehr aufzeichnen, beginnt dann aber so gewissermaßen auf eigene Rechnung, weil er selber eine Stimmensammlung anlegt, privat, beginnt er dann, die letzten Töne der auf dem Schlachtfeld Sterbenden aufzuzeichnen. Und dafür verbraucht er Tonband. Und das wird dann der Grund, dass man das mit ihm kündigt. Also er hat gewissermaßen Heeresgut missbraucht. Und er verliert also seinen Job. Und dann geht das Leben aber dennoch weiter. Es ist seit früher Jugend meine feste Überzeugung, dass selbst Tote noch hören können. Es ist bekannt, dass nach dem Eintritt des Todes bei einem Menschen zwar viele, aber doch nicht alle Funktionen, nicht alle Abläufe im Körper ein abruptes Ende finden. Der Leichnam wird noch eine gewisse Zeit von letzten, ungesteuerten Nervenregungen durchzuckt. Also warum sollten währenddessen nicht auch akustische Eindrücke aufgenommen werden, wenn auch mehr zufällig vielleicht? Da doch die Ohren noch völlig intakt sind. Die Augen werden einem Toten zugedrückt, die Ohren jedoch liegen frei. Und während die Leiche langsam erkaltet, liegt sie zwar regungslos, doch auf der Lauer und nimmt noch einzelne Geräusche ihrer Umgebung wahr. Möglicherweise nicht mehr ganz so klar wie im lebendigen Zustand, vielleicht in Abständen, vielleicht auch gestört von einem Rauschen, welches sich in einer Heftigkeit stetig steigert, da der einsetzende Verfall des Leibes jeden innen einen Lärm macht. der versiegende Strom der Körpersäfte, das langsame Zerfressenwerden der Lungen, der einsetzende Verwesungsprozess im Magen, wo die Säuren damit beginnen, den Körper selbst zu verdauen. Und solch ein Toter kann dann alles Flüstern um sich noch ein wenig hören, da die Anwesenden, der Arzt, Verwandte, wer auch immer, schon alle Vorsicht fahren lassen, weil sie den Verstorbenen längst im Jenseits wähnen. Sie wägen die Todesursache ab, sie beraten sich schon über Beerdigungsvorbereitungen, vielleicht sagen sie auch, gut, dass er endlich tot ist. Und der Tote kann das noch hören, doch antworten, das kann er nicht mehr. Dann, ganz plötzlich, brechen die Stimmen, bricht das Rauschen ab. Dies ist der letzte Abschnitt meines Vortrags, der muss besonders oft geprobt werden, denn es ist meine Absicht, ihn frei zu sprechen auf der Konferenz in Dresden. Auch ist es gut, den Vortrag ohne Tonbeispiele ausklingen zu lassen, so dass die Zuhörer am Ende ganz unvermittelt in die Stille entlassen werden. Die Tonbeispiele, das ist der schwierigste Punkt, denn sie müssen so präzise zusammengestellt werden, dass sie ihre Wirkung auf keinen Fall verfehlen. Sie sind schließlich neben den Karten und der gewagten Schlussthese der Höhepunkt des ganzen Vortrags. Was eignet sich für diesen Anlass am besten aus der unüberschaubaren Menge an Material? Hier diese Tonbänder und Lackfolien sind alles, was mir noch geblieben ist. Nach meiner Rückkehr von der Front hat man mich bald entlassen. Den Ausschlag gaben einige hundert Meter Tonband, die verschwunden waren. Man glaubte mir nicht, dass sie im Aufruhr draußen in der Stellung verloren gegangen seien. So lautete die Begründung offiziell. Doch mein Abteilungsleiter ahnte offensichtlich, welche Geschichte hinter dem verschwundenen Bandmaterial tatsächlich steckte. Zumindest deutete er es beim Abschied an. Ihm sei da einiges zu Ohren gekommen, das er gar nicht wirklich glauben könne. Unappetitlich war das Wort, das er in diesem Zusammenhang gebrauchte. Haben Kollegen sich bei ihm abfällig über mich geäußert, nachdem einer von ihnen mich einmal abends im Schneideraum beim Auswerten der Sterbelaute überrascht hatte? Hat er gar auf Umwegen von den Klagen der Nachbarn gehört, die während einer meiner Reisen, alarmiert vom Verwesungsgeruch im Treppenhaus, die Polizei gerufen hatten, da sie erwarteten, in der Wohnung meine schon seit Tagen verfaulende Leiche zu finden, um dann in der Küche nur auf entstellte Schädel von Schweinekadavern zu stoßen, die dort versehentlich liegen geblieben waren, weil sich vor meiner überstürzten Abreise keine Zeit mehr zum Verfüttern gefunden hatte? Wenige Tage später traf dann auch noch mein Einberufungsbescheid ein. Das war ein Schock. Nicht die Furcht vor dem Tod, mit der die Fronterfahrung mich auch schon als Zivilist konfrontiert hatte, sondern vielmehr der Gedanke daran, unausweichlich in diese Welt der Männerkameradschaft hineingestoßen zu werden, mit Schweiß, mit derben Witzen, mit allen jenen Zügen, die mir schon als Kind den Hals zugeschnürt haben. Mir blieb nur ein Besuch beim Vater der 6 Kinder, der sich meine aussichtslose Lage schildern ließ, um dann seine Unterstützung zuzusagen, im Gegenzug für meine Betreuung der Kleinen. Und er hat Wort gehalten. Die Einladung nach Dresden ist zweifellos auf sein Einwirken zurückzuführen. Und Karnowitz ist also eingeladen zu einer rassenhygienischen Tagung im Hygienemuseum in Dresden und weiß noch gar nicht, das ist so etwas, was ja sein Vortrag ist, ein Vorsingen eigentlich. Ja? Sie sitzen alle da und überlegen, ah, das ist ein Kandidat, vielleicht könnte man den für eine neue, in Anführungszeichen, Forschungsgruppe gebrauchen.
Bei mir sind wir jetzt Mitte der 30er Jahre. Wir lesen tatsächlich so ein bisschen zeitlich durcheinander. Vielleicht kann ich noch zu Hans Kesselbach sagen, dass das auch keine völlig erfundene Figur ist. Es ist schon eine Figur, die in der viel Fiktives mit einfließt. Aber es gibt tatsächlich einen Liebhaber, den Magda Quandt hatte in der Zeit mit Günter Quandt. Genau, also das ist keine rein fiktive Figur, sondern eine Figur, die es gab, über den man aber nicht so viel weiß. Vermutlich auch, weil nach dem Krieg jetzt der Betroffene nicht unbedingt große Emphase daran legte, sich als solcher hervorzutun. Das war ja nicht mehr ganz so ruhmreich. Aber tatsächlich auch etwas jünger als der, Student der Rechtswissenschaft, vermutlich aus dem Rheinland. Das ist bei mir abweichend. Und es gibt noch eine andere Figur, die tatsächlich existiert hat. Palmer, der in Wahrheit Hans Otto Meißner war und das Konsulat in Mailand geleitet hat, der in diesem Roman vorkommt und der die erste Biografie über Magda Goebbels geschrieben hat, die noch extrem apologetisch war in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Da dachte ich dran, als du davon geredet hast, dass genau diese Quellen, es gibt auch einen Hans Bernd Gisevius, der auch hier so quasi in diesem Milieu rumschwirrt, der auch während des Krieges und dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit seine Memoiren oder seine Zeitzeugen Sachen geschrieben hat und der einzige Überlebende des 20. Juli ist und dessen Position sehr unklar ist, weil wir eigentlich nur, die anderen sind halt, haben halt nicht überlebt, also die können nicht mehr sagen, war, und der vielleicht auch ein Doppelagent ist, von so einem Schweizer Autoren, ein ganz interessantes Buch dazu. Egal, jetzt habe ich viel drumherum geredet, wir sind Mitte der 30er Jahre und Hans ist im Auswärtigen Amt mittlerweile. In Basel hörte ich wieder von Karl. Der Vizekonsul, mit dem ich zu Abend aß, ließ seinen Namen beiläufig fallen. Karl hatte sich nach der Saar-Abstimmung offensichtlich in die Schweiz abgesetzt, doch als ich nachfragte, wusste mein Gesprächspartner nicht viel mehr. Die Schweiz ist klein, erklärte er. Wir kennen unsere Pappenheimer, aber Herr Pretzel ist keine Person des öffentlichen Lebens. Ich weiß nicht einmal, ob er in Zürich oder in Bern lebt. Oder vielleicht in Luzern. Josef Wirth hat dort eine Villa und aus irgendeinem Grund bringe ich Pretzel mit dem ehemaligen Reichskanzler in Verbindung. Ich mag mich täuschen, sagte der Vizekonsul, ehe er sich tief über die Crème Brûlée beugte. Wie auch immer. Er rieb sich den Mund mit der Serviette. Wirth ist jetzt in Paris, Otto Braun baut in Ascona Kartoffeln an. Das ist alles, was von Weimar übrig geblieben ist. Er lächelte mich an und ich konnte nicht sagen, ob Bedauern daran lag oder doch ein stilles Einverständnis. Dann musste ich aufbrechen, da ich noch den Nachtzug Richtung Berlin erreichen wollte. Am Gleis wurde die Abfahrt bereits über Lautsprecher angekündigt. Ein Mädchen mit einem Blechteller saß an eine Säule gelehnt und schlug ohne Fröhlichkeit oder auch nur Rhythmus auf eine kleine Trommel. Und beinahe wäre ich mit einem Mann zusammengestoßen. Kurz trafen sich unsere Blicke und ich dachte an Karl, aber es war wohl nur das Gespräch, das mir nachhing. Ich raffte meinen Mantel und stieg in den Zug. Der Schlafwagenschaffner nickte mir zu und führte mich zum Abteil. Mein Kabinengenosse hatte sich bereits mit einer Flasche Rotwein auf die obere Liege des Doppelstockbetts verzogen, den Hut tief in die Stirn gezogen und grüßte mit fliehenden Augen unter der Krempe hervor. Von draußen hörte ich wieder das Klappern des Blechtellers und schaute aus dem Fenster, aber es war nur der Zug, der langsam anfuhr. Auf dem schmalen Tischchen breitete ich meine Unterlagen aus und arbeitete, bis ich im Zugrestaurant noch ein Nachtmahl aß. Mein Gegenüber blätterte in einer deutschen Illustrierten und von einer Seite blickte mich plötzlich Magda an. Es war nur ein kleines Bild. Die Überschrift beglückwünschte den Minister und seine Frau zur Geburt ihres Sohnes und Magda lächelte in die Kamera, hart wie eine Kriegerin. Sie hatte ihren Kampf gewonnen. Dass sie ihren zweiten Sohn Helmut nannte, kam mir wie ein Verrat vor. Zurück im Abteil schien mein Bettnachbar bereits zu schlafen. Im Gepäcknetz über ihm hingen zwei leere Flaschen. Ich setzte mich auf die untere Matratze und klappte meine Brieftasche auf. Im Halbdunkel blickte ich auf das Foto. Seine Linien kannte ich so genau, dass die Gesichter vor mir lebendig wurden, obwohl das Grau kaum greifbarer war als das Sepia meiner Großeltern im Salon der Belle Etage, also bei seinen Eltern. Hinter dem Foto steckte eine Postkarte mit Kaffeeterrassen, Sonntagsgästen, es ist immer Sonntag auf Postkartenterrassen, Boten, Wolken und an den Rand gedrängt, so als sollte es gerade eben noch aufs Bild ein Stück Badestrand vom Wannsee. Auf der Rückseite war in weiblicher Handschrift ein Gedicht von Oscar Wilde notiert. The winter air is keen and cold this winter sun, but round my chair the children run like little things of dancing gold. Weiter kam ich nicht, denn ich spürte einen Kloß im Hals. Im Nebenabteil sang eine Frau ein Schlaflied und das Rattern der Reißbahn auf den Gleisen lag darunter wie ein monotones Orchester. Der Zug stampfte, die Dampflok schnaufte nervös, doch ich kam nicht weg. Reisen war ein nutzloses Fieber, es kurierte nichts aus. Wo ich auch hinfuhr, immer war das Reich schon da, immer war Magda mir voraus. Sie stand in Rom neben Graf Ciano und einem Geistlichen. In Venedig bei den Filmfestspielen hob sie den Arm so elegant zum Hitlergruß, wie sie ihn früher angewinkelt hatte, um ihre Unterarmtasche zu halten. Sie war glatt und perfekt wie die Perlen in ihrem Dekolleté. Als ich von einem dumpfen Schlag aufschreckte, war es stockfinster. Einen Moment wusste ich nicht, warum der Raum um mich her schwankte. Der Zug kam auf einer Weiche zum Halten und ich hörte Geräusche im Gang. Ich tappte zur Tür, der Luftzug wehte meine Unterlagen vom Tisch. Mein Bettnachbar lehnte am offenen Gangfenster und rauchte. Sein Anzug war von gutem Schnitt, aber zerdrückt von der Reise. Er drehte nervös an seinem Ehering und wirkte entsetzlich angetrunken. Eine Weile standen wir schweigend nebeneinander, sahen auf die Signallichter, die umsprangen. Der Zug fuhr wieder an. Der Rangierer war in der Dunkelheit als Schatten auszumachen, ohne Gesicht, ohne Ort. Ärger zu Hause? Fragte ich. Zu Hause. Der Passagier lachte leise auf. Sie wissen nicht, wo ich herkomme. Sie würden anders nach meinem Zuhause fragen. Er zog eine Uhr aus der Westentasche. Es war 3:15. Sie haben keine Ahnung, wo ich hinfahre, fuhr der Passagier fort. Haben Sie die Verordnung gelesen? Welche genau, wenn ich fragen darf? Alle. Sie müssen alle lesen, um zu begreifen, auf welchem Weg wir sind. Er sah mich aus geröteten Augen an, Spucke klebte in seinem Mundwinkel. Er stank nach Wein und Schnaps, nach sehr viel Wein und noch mehr Schnaps. Sie begreifen nichts, sagte er. Ich arbeite in einem Ministerium. Ich habe einen soliden Überblick über die offiziellen Verordnungen und Gesetze. Ich weiß nur nicht, auf welche Sie sich genau beziehen. Sie begreifen nichts, sagte der Passagier so laut, dass sich am Ende des Waggons die Tür des Nachtschaffners öffnete. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, seine Dienstmütze aufzusetzen. Lautlos schritt er durch den schmalen Gang auf uns zu. Der da, der begreift vielleicht mehr als Sie. Er wird mich gleich hinauswerfen und dann sehen Sie mich da unten im Graben liegen. Aber Ihr Zug fährt ja weiter. Wenn ich Sie bitten darf, flüsterte der Schaffner, die anderen Gäste schlafen. Ich nickte meinem nächtlichen Bekannten zu und zog mich in unsere Kabine zurück. Meine Unterlagen wollte ich vom Boden aufsammeln, aber als ich in die Knie ging, drückte etwas gegen mein Zwerchfell. Die Faust vor den Mund gepresst, konnte ich es doch nicht zurückhalten. Tatsächlich weinte ich. Ich wusste nicht, warum. Vielleicht, weil etwas oder jemand fehlte oder weil es etwas oder jemanden nie gegeben hatte. Still lehnte ich meine Stirn in die Hände und verharrte so das Ruckeln des Zuges unter mir, bis es langsam hell wurde.
Ja, vielen Dank euch beiden. Mit den beiden Passagen rücken ja jetzt zwei Mittäterfiguren in den Blick. Und ich glaube, dass es sozusagen erstmal grundsätzlich eine Qualität von literarischen Texten ist, solche Mittäterfiguren überhaupt zu beleuchten. Mein Eindruck ist, die Geschichtswissenschaft ist lange Zeit von dieser Täter-Opfer-Dichotomie ausgegangen. Es gibt ja das Buch von Raoul Hilberg, Täter-Opfer-Zuschauer aus den 90er Jahren. Und Texte wie eure ermöglichen es eben, Grauzonen und Schattierungen wahrzunehmen. Was ganz toll ist, auch wenn man das jetzt nochmal hört. Eine Frage zu Kesselbach. Inwiefern, also was für eine Art von Mittäter ist er eigentlich? Also weil auch diese Kategorie der Mittäterfiguren ermöglicht es natürlich noch weitere Differenzierungen vorzunehmen und sich die einzelnen Mittäter eben genauer anschauen zu können. Bei ihm fällt auf, er ist irgendwie beteiligt an der Politik, an der herrschenden Politik im NS-Staat. Er ist im konsularischen Dienst. Gleichzeitig ist er aber auch Opfer dieser Politik. Also er ist irgendwie beides aufgrund seiner Homosexualität. Besucht immer im Geheimen die Cruising Areas in Berlin in den 30er Jahren und arbeitet gleichzeitig irgendwie im Wirtschaftsministerium zum Beispiel.
Nee, im Auswärtigen, Amt. Abteilung Finanzen. Ja. Abteilung Wirtschaft.
Abteilung Wirtschaft, genau. Genau, also er ist irgendwie beides. Und wie würdest du das beschreiben, also diese Doppelung, diese Doppelrolle, die er eigentlich einnimmt?
In gewisser Weise ist das, glaube ich, die Position, die viele hatten. Also es gibt sicherlich, gab auch viele, die nur Mitläufer waren, aber vermutlich gab es immer wieder Zeitpunkte, in denen das NS-Regime die nochmal weiter gedreht hat, in denen immer mehr von diesen Mitläufern auch potenzielle Opfer wurden. Und das hat natürlich die Bereitschaft, weiter mitzulaufen, erhöht, weil den Preis, den man zahlt, zahlte, der immer höher stieg. Und das ist etwas, was Hans Kesselbach denkt natürlich logischerweise aus seiner Zeit. Es gibt einen Schulfreund, der jüdischer Herkunft ist, der ins Ausland emigrieren will. Und er sagt so, ja, aber warum denn? Also die werden sich ja wieder beruhigen. Und es ist doch wirklich, also jetzt die ganze Existenz hinzuwerfen, das ist ja gar nicht angemessen. Also noch aus einer, das ist so zwei Jahre nach der sogenannten Machtergreifung, eben dieses noch nicht wirklich zu überschauen, was da passieren wird, sich der Diskriminierung nicht entgegensetzend, das auch definitiv nicht, aber tatsächlich der Preis, den man an bestimmten Punkten noch zu zahlen bereit ist, sieht natürlich aus seiner Perspektive ganz anders aus. Also, und er selbst geht dann ja später nach Italien und dann in die Schweiz und ist, was er sicherlich im Nachhinein noch deutlich mehr als ich differenzieren würde, im Auswärtigen Amt, nicht in der Abteilung Ribbentrop. Also es gab ja diese Zweigleisigkeit der auswärtigen Politik, die sich in der stärker nationalsozialistisch durchdrungenen Abteilung Ribbentrop geäußert hat und dem Auswärtigen Amt, auch wenn das dann kollabiert ist in der Selbstdarstellung des Auswärtigen Amts, spätestens mit der Studie, die dann, wann kam die raus? 2010? War das 2010? Ja. Aber das ist schon noch sein Selbstbild, dass er natürlich nicht für die Nationalsozialisten arbeitet, sondern für das Land. Er ist der Beamte. Er sagt es auch an einer Stelle, ich habe keine Utopien, ich bin Beamter. Und das ist eben seine Selbstwahrnehmung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es natürlich Menschen und historische, literarische Figuren gibt, in denen die Eindeutigkeit Täter oder Opfer relativ klar ist. Aber dass das Gros der Menschen sich in einem Zwischenbereich aufhalten, in dem Elemente des einen wie des anderen hineinreichen und unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Ich glaube, es wird ja an dem Punkt interessant, wo wir auf der einen Seite das Tun haben, Taten oder das Nicht-Tun, und auf der anderen Seite schauen können, aha, welche Form von Selbstrechtfertigung gibt denn diese Figur? Also sich selber oder eben Lesenden gegenüber? Denn eigentlich, glaube ich, kann man in der Zeit sagen, geredet haben die ja nicht darüber. Aber mit sich selber müssen sie es ja ausgemacht haben. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Das ist auch etwas, was Literatur kann. Und da würde ich sagen, das kann jetzt der ZDF-Zweiteiler überhaupt nicht. Nein, er kann es überhaupt nicht. Weil wir können Figuren denken lassen. Und das kann ein deutsches Fernsehen mit gar keiner Figur. Wirklich, das können die noch nicht mal mit dem Heinzelmännchen. Ja, da sind die einfach nicht zu gestrickt, weil es gibt im deutschen Fernsehen keine Individualpsychologie. Weil es geht ja immer an 80 Millionen Leute raus. Und das kann, glaube ich, Literatur, sie kann sich einladen lassen, von einem Kopf doch in ihn hineinzuschauen. Eher so. Ja, es ist ja nicht so, man will ja nicht okkupieren. Ich will ja nicht meinen Kano zwingen, mir sein Inneres zu erkennen, zu ergeben, sondern er sucht ja gewissermaßen jemanden, den er als Heilraum braucht. Und das bin dann ich, der ich schreibe. Und da entwickeln die Figuren, das glaube ich, das gilt für beide Erzähler, entwickeln auch so mal so verschiedene Pfade. Jetzt kann ich das mal so probieren, so wie ich mir meine eigene Geschichte zurecht mache und dann wieder so. Und wenn man alles zusammen anschauen würde, könnte man, glaube ich, schon auch sagen, das ist nicht sehr konsequent. Also da gibt es auch Widersprüche. Aber in der Lebenssituation funktioniert das ganz gut. Also man kann eben auch sehr gut mit Widersprüchen arbeiten, wenn man für sich selber ein in sich geschlossenes, kohärentes Selbstrechtfertigungsprogramm entwirft, glaube ich. Und das ist wiederum etwas, was dann auch über diese historische Zeit hinausgeht. Also das ist etwas, was mich, der ich jetzt seit 30 Jahren in Ostdeutschland lebe, enorm interessiert. Wirklich enorm interessiert, ob Menschen das tun, also ob sie überhaupt drüber nachdenken, über ihr Verhalten, wie sie das sich erklären und auch wie vor dem Hintergrund sich im Moment enorm wandelnder Umfeldfaktoren nochmal neue Schichten auftun, auch in Menschen. Das finde ich ungeheuer interessant.
Ja, auch Kano ist ja, wenn ich richtig sehe, kein überzeugter Nationalsozialist. Und wir erkennen ihn auch nicht als solchen. Mhm. Also er wird auch im Roman nicht als solcher erkennbar. Mhm. Er wird eigentlich als anfangs vielleicht sogar liebevoller Aufpasser der Kinder irgendwie porträtiert. Ja. Und klar, im Laufe der Zeit ändert sich das, im Laufe der Handlung ändert sich das. Und trotzdem die Frage, welche Rolle vielleicht Empathie auch in diesem Zusammenhang spielt. Für die Seite der Kinder ja sowieso. Also wir haben Empathie mit diesen Kindern. Aber in gewisser Weise, und das gilt auch für Kesselbach, zwingen uns die Texte eigentlich ein emphatisches Verhältnis zu den Figuren zumindest punktuell einzunehmen. Und da würde mich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das problematisch seht oder ob ihr das beabsichtigt ist oder ob ihr das bewusst einsetzt, um vielleicht so auch dieses Spiel aus Anziehung und Abstoßung zu konstruieren.
Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen einer Einfühlung in eine Figur wie Kesselbach und einer Einfühlung in eine Figur wie Magda Goebbels. Also da ist ja schon nochmal ein ziemliches Gefälle. Und ich glaube, wie ich das vorhin auch schon sagte, dass Kesselbach wahrscheinlich relativ viel widerspiegelt von dem, was wir alle sind oder was viele von uns sind. Nämlich irgendwo zwischen Gut und Böse hin und her lavierend. Und das macht ihn aus. Und mich interessiert nicht ein Mitleid haben mit Tätern in dem Sinne, sondern mich interessiert es, mich selbst und dann aber auch Leserinnen und Leser mit mir dazu zu bringen, sich zu fragen, wie gehe ich mit diesem Lavieren zwischen Gut und Böse um? Denn um nochmal auf diese Sündenbock-Metaphorik zu kommen oder vielleicht auf so eine zu starke Täter-Opfer-Dichotomie, was mir insbesondere im Hinblick auf Täter wichtig zu sein scheint. Wenn, das war natürlich diese Narrative der zu Recht die Haupttäter, völlig klar. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, in der diese Täter so sehr im Fokus standen, dass eigentlich alle anderen damit entsühnt wurden. Und das ist ja auch falsch. Und das würde uns quasi aus der Verantwortung lassen. Und ich glaube, mit dem Denken kommen wir nicht weit. Und das hat etwas mit einer Dämonisierung von Verbrechern zu tun, die naheliegend ist und die ja auch stimmt. Also natürlich waren das Unmenschen, aber nein, es waren natürlich Menschen. Und das ist dieses unmenschliche Tun der Menschen. Sie sind ja uns dann vom Wesen her doch näher als irgendein Teufel, der eine ganz andere Wesenheit hat. Oder die Figur des Teufels als derjenige, aber das müsste jetzt ein Girard-Experte genauer sagen, die Satan-Figur. Aber genau das ist die Form des Hineinfühlens und des Hineinbegebens in diesen Kopf, in den wir hineinschauen oder von dem wir uns ja auch in gewisser Weise führen lassen und vielleicht auch verführen lassen, oder man guckt da mal, wie weit wir uns verführen lassen, der uns herausfordert. Und da wird Literatur interessant. In dem Moment, in dem wir herausgefordert sind und nicht eine fertige Moral haben, die so aufgebaut ist, dass wir glücklicherweise immer auf der richtigen Seite stehen.
Ja, ich kann das nur ergänzen. Also mich interessierte eben, wie weit gehe ich mit so einer Figur mitschreibend? Also es gab auch zwischendurch immer wieder den Impuls, dieses Romanprojekt einfach fallen zu lassen. Und damit natürlich auch, wie weit gehen Lesende mit? Also das war immer eine Frage, die ich gerne gestellt habe. Auf welcher Seite sagt man so Schluss? Carlo, jetzt, ab jetzt folge ich dir nicht mehr. Und dann bitte erklären, warum nicht mehr ab dem Punkt. Ja, und das glaube ich nicht einfach zu sagen. In dem Punkt, wo man es sagt, muss man dann auch einsehen, ja, das ist viel zu spät. Das sind dann 100 Seiten zu spät eigentlich schon, so ungefähr. Das interessiert mich natürlich an dieser Figur. So, also wie weit gehe ich mit so einer Figur? Und zugleich aber auch, wie stark lasse ich mich in meinem Blick auf die Figur leiten von den quasi Entschuldigungsmotiven, die sie mir zuwirft. Und du sagst, ja, der ist ja so nett mit den Kindern. Ja, das ist doch ein ganz netter Mann eigentlich, ne? Ja, das ist er ja auch, aber trotzdem, ne, das ändert doch überhaupt nichts an der ganzen Sache. Das ändert überhaupt nichts. Du kannst doch nicht sagen, 50%, so 50%, so, da sind wir ja bei null. Ja, das haut eben nicht hin. Das macht ihn ja eigentlich noch viel fürchterlicher, weil er so gut trennen kann. Ja. Er mag ja diese Kinder wirklich und es entsteht wie eine Freundschaft. Also der hat ja keine Freundschaft mit Gleichaltrigen. Eigentlich sind diese Kinder, denen er befreundet ist. Und das ändert aber überhaupt nichts daran, dass er ein Fanatiker ist, der alle Menschlichkeit hinter sich lässt. Das ist eben der Mensch.
Ja, wunderbar. Ich danke euch wirklich sehr herzlich, dass ihr euch darauf eingelassen habt, hier zu dritt auf der Bühne zu sitzen und über die Romane zu sprechen, sie zu vergleichen, zu fragen auch, was es bedeutet, sie heute zu lesen, wo wir am Ende auch rausgekommen sind in der Diskussion. Und ich finde, wir könnten jetzt noch wunderbar weiter diskutieren, aber die Zeit ist leider zu Ende des heutigen Abends, sodass es nur noch möglich ist, euch nochmal zu danken, Ihnen zu danken für Ihr Kommen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt haben Sie nochmal die Gelegenheit, am Büchertisch die Romane zu erwerben und sie signieren zu lassen. Und darüber hinaus wünsche ich Ihnen natürlich allen einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Guten Abend.